Wem können sie eigentlich noch vertrauen? Nach 3 Jahren Krieg. Diese Frage stellt sich für Ukrainer nicht nur mit Blick auf die Weltpolitik. Sie stellt sich mittlerweile auch für manche von ihnen mit Blick auf ihre Freunde und Kollegen. Weit weg von den großen politischen Verhandlungen gibt es in der Ukraine Menschen, die mit Russland zusammenarbeiten. Teils freiwillig, teils unter Zwang. Als sogenannte Kollaborateure drohen ihnen harte Strafen. Rebecca Barth aus dem ARD-Studio Kiew hat Menschen getroffen, die sich dazu bekennen und solche, die diesen Stempel vielleicht zu Unrecht tragen. Mit Folgen für ihr ganzes Leben. Heute geht es darum, wie eine Gesellschaft mitten im Krieg mit Schuld und Misstrauen umgehen kann. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 18. Februar. Hallo Rebecca.
Hallo. Ich habe Ruslan getroffen. Der wohnt in Dima, das ist nördlich von der ukrainischen Hauptstadt Kiew, in einem Einfamilienhaus mit Garten. Es sieht total idyllisch aus. Er hat einen kleinen Sohn, 5 Jahre alt. Der spielt mit dem Schäferhund der Familie im Garten. Sie haben da normalerweise Gemüsebeete. Jetzt im Winter, wo wir uns getroffen haben, wächst da natürlich nichts. Ein kleines Einfamilienhaus, das ist eine kleine Siedlung, nicht sonderlich groß. Und ja, wie gesagt, sieht eigentlich sehr heimelig, sehr gemütlich aus, aber dieser Eindruck täuscht. Ruslans Leben wurde zerstört, so sagt er, und Grund dafür ist ein Video, ein russisches Propagandavideo. Und das zeigt diesen Ort im Frühjahr 2022, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und dann zeigt dieses Video, wie die russischen Soldaten, vermummte Männer, humanitäre Hilfe liefern an die Zivilisten in diesem Ort. Und die haben so Klapptische aufgestellt vor dem Supermarkt und verteilen Medikamente, sie verteilen Wasser, sie verteilen Lebensmittel. Und dann ist Ruslan zu sehen in diesem Video, wie er sich bedankt für die Hilfe, wie er die Ukraine kritisiert. Die Ukraine habe keinerlei Hilfe geleistet den Menschen unter der russischen Besatzung. Die Russen würden die Menschen gut behandeln und er sei für Frieden. Und dieses Video hat dazu geführt, dass Ruslan heute angeklagt ist wegen Kollaboration.
Von wem ist dieses Video gemacht worden und wer hat es gesehen? Also wer genau ist Sender und wer ist Empfänger von diesem Video?
Es heißt, dass es von Russia Today, einem russischen Propagandasender, ausgestrahlt wurde. Mhm. Ruslan hat mir erzählt, dass die russischen Soldaten zu ihm gekommen sind und seinen kleinen Sohn bedroht haben. Sie hätten die Waffe auf ihn gerichtet und ihm gesagt, er soll mit ihnen mitkommen und dieses Video aufnehmen. Das ist seine Darstellung. Mhm. Wir können das nicht überprüfen. Wir haben aber dieses Video gefunden. Wir mussten etwas recherchieren, aber wir haben das Video gefunden. Und von dem, was dort zu sehen ist, deckt es sich mit der Darstellung von Ruslan.
Der Ort, in dem Ruslan lebt, der ist mittlerweile wieder in ukrainischer Hand. Die Russen sind weg. Du hast ihn dann besucht. Hat er diese Sätze in dem Video nur gesagt, weil er Angst hatte vor den Soldaten? Oder hat er das vielleicht schon so gemeint, weil er da ja ohne Strom, unter schlechten Bedingungen während des Angriffs gelebt hat und die Russen ihm da vielleicht auch geholfen haben dann?
Das ist eben die große Frage. Das weiß man nicht. Er sagt, er hat totale Panik gehabt. Er hätte überhaupt gar nicht gewusst, was er da eigentlich von sich gibt. Er erinnert sich kaum daran, was er von sich gibt. Er sei total verwirrt gewesen. Er sagt, ich habe früher selber in einer Spezialeinheit der Polizei gedient. Also ich weiß ein bisschen, wie man umgeht mit Waffen. Und als ich gesehen habe, wie diese Männer ihre Gewehre auf meinen kleinen Sohn, der damals 2 Jahre alt war, gerichtet haben, dass er Panik bekommen hat. Und man sieht in diesem Video, wie er tatsächlich mit seinem kleinen Sohn unterwegs ist. Was davor passiert ist, wissen wir nicht.
Unterdessen gehen die russischen Luftangriffe weiter. In Lutsk im Nordwesten der Ukraine brennt ein Öldepot. Zerstörung auch in Kharkiv durch russische Raketen.
Aber wir wissen von anderen Berichten, dass die russischen Soldaten tatsächlich sehr viel Druck ausüben auf Zivilisten in den besetzten Gebieten, sehr gewalttätig sind, dass immer wieder Menschen auch verschwinden, gefoltert werden, getötet werden.
Nach dem Rückzug der russischen Truppen aus der Region Kiew meldet die Ukraine, die Leichen von mehr als 400 Zivilisten geborgen zu haben.
Also es gibt durchaus Belege dafür, dass sehr viel Gewalt und Druck auf die Zivilbevölkerung ausgeübt wird. Du musst halt dazu wissen, die Menschen sind damals, Ende März 2022, in diesem Ort Dima komplett abgeschnitten von der Außenwelt. Sie haben keine Internetverbindung, sie haben keinen Strom, sie haben kein Wasser. Sie wissen nicht, was in den von Russland besetzten Gebieten passiert. Also sie wissen nicht, das, was wir heute wissen, Bucha, Irpin, Vergewaltigungen von Frauen, Exekution von Zivilisten, die Gräueltaten, massiven Gräueltaten, die russische Soldaten dort verüben.
Auf den Straßen des Vororts Bucha wurden zahlreiche getötete Zivilisten entdeckt, offenbar gezielt erschossen. Der ukrainische Präsident Selenskyj spricht von Völkermord durch die russische Armee.
Und wenn du das also mit deinem Wissen, du bist ja in der Ukraine und berichtest von dort, eben einordnest mit diesen Hintergrundinformationen, ist das also glaubhaft, was Ruslan da sagt?
Ich hatte das Gefühl, dass es glaubhaft ist, obwohl ich es nicht letztendlich belegen kann. Mhm. Ich glaube, dass wir uns ein bisschen anschauen müssen, die Rechtslage. Er ist jetzt angeklagt wegen Kollaboration. Dieses Verfahren läuft noch.
Kollaboration, das bedeutet Zusammenarbeit mit dem Kriegsgegner, richtig?
Genau, Zusammenarbeit mit dem Feind aus ukrainischer Sicht, Arbeiten für die russischen Besatzungstruppen, das bedeutet Propaganda verbreiten, das bedeutet Informationen besorgen und an die russischen Truppen weitergeben. Das ist eine ganze Bandbreite. Das bedeutet, in den besetzten Gebieten gewisse Posten einnehmen, beispielsweise in den russischen Besatzungsverwaltungen. Also Mitarbeit, Zusammenarbeit mit dem Feind.
Okay, und das wird Ruslan jetzt also vorgeworfen. Wie ist Kollaboration in der Ukraine jetzt gesetzlich geregelt?
Das ist tatsächlich die ausschlaggebende Frage und eine sehr schwierige Frage. Es gibt ein Antikollaborationsgesetz, das ist sehr hastig angenommen worden, nur 2 Wochen etwa nach Beginn des Überfalls 2022. Und es wird auch stark kritisiert, weil es aus Sicht von Rechtsexperten und Menschenrechtsgruppen viel zu vage formuliert ist und da extrem hohe Strafen draufstehen. Bei Ruslan zum Beispiel wird ihm vorgeworfen, die Organisation und Durchführung von Informationstätigkeiten in Zusammenarbeit mit dem Aggressor. Mhm. So steht es in diesem Artikel. Mhm. Und darauf steht eine Freiheitsstrafe von 10 bis 12 Jahren.
Also Organisation und Durchführung politischer, also Informationstätigkeiten mit dem Aggressor, das klingt für mich eher nach Spionage, Bespitzelung, ja eben Informationsbeschaffung, so eine richtige Zusammenarbeit eben oder eine Unterstützung, dass das wirklich schon bei dem greift, was da Ruslan gemacht hat, also in einem Video was zu sagen, das ist schon sehr weit ausgelegt, oder?
Du formulierst genau das Problem, was auch viele Anwälte haben, was viele Richter haben in der Ukraine. Dieses Gesetz besteht aus 8 Artikeln und viele Experten in der Ukraine sagen, wir wissen gar nicht so genau, die sind nicht konkret genug. Das kann alles und nichts bedeuten. Es führt in der Praxis dazu, so kritisiert beispielsweise Human Rights Watch, dass Menschen für ein und dasselbe Verbrechen, sage ich mal, in unterschiedlichen Fällen von unterschiedlichen Gerichten unterschiedlich verurteilt werden. Aha. Und Menschen, wo man sagt, deren Vergehen ist ja eigentlich viel weniger schlimm als im Vergleich zu einem anderen Angeklagten, einem anderen Vorwurf, viel höhere Strafen bekommen. Und weil es so weit gefasst ist und so umfassend gefasst ist, ist die Verurteilungsquote laut Human Rights Watch nahezu 100%.
Also Ruslan, hat er jetzt schon eine Strafe bekommen in irgendeiner Form oder läuft es noch?
Er saß 60 Tage in Untersuchungshaft und 60 Tage in Hausarrest. Und vor allem, und das ist das größte Problem für ihn seitdem, er ist sozial total isoliert. Er hat uns erzählt, dass seine Eltern nicht mehr mit ihm sprechen, seine Ehefrau aus erster Ehe nicht mehr mit ihm spricht, sogar seine Tochter aus erster Ehe nicht mehr mit ihm spricht. Er findet keine Arbeit, weil eben dieser Vorwurf im Raum steht und erfährt dadurch total große soziale Ausgrenzung.
Das, was Ruslaner schildert, dass russische Soldaten ihn und seinen kleinen Sohn mit Waffen bedroht haben und ihn also dazu gedrängt, ja, man kann auch sagen gezwungen haben, das zu sagen vor der Kamera. Glauben die Angehörigen von Ruslan ihm das nicht?
Das weiß ich nicht. Mit ihnen habe ich nicht gesprochen. Aber ich kann mir vorstellen, dass allein das Stigma, was auf ihm lastet durch diese Anklage, so groß ist, weil die Menschen in der Ukraine natürlich Gerechtigkeit fordern. Sie kämpfen um ihr Überleben. Sie leiden. Der Stress, der auf dieser Gesellschaft lastet, ist unfassbar groß. Und Kollaborateure, Leute, die mit diesem Feind, der so brutal vorgeht gegen die Zivilgesellschaft, gemeinsame Sache gemacht hat, die sind fast wie Aussätzige für viele Menschen. Es gibt einige Menschen, die da durchaus toleranter sind, mit denen ich sprechen konnte, die haben gesagt, wir müssen wirklich verstehen, unter welchem Druck die Menschen unter der Besatzung sind. Aber es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema in der Gesellschaft. Wir haben mit Andrei Domanski darüber gesprochen, also dem Anwalt von Ruslan, und er sagte, das ist wirklich total schwierig, weil diejenigen, die geflohen sind, kommen wieder und zeigen mit dem Finger auf diejenigen, die geblieben sind. Sie geben denen die Schuld.
Це є людська натура. Звідти нікуди не підеш, бо люди тим самим виправдовуються перед самими собою.
Domanski sagt, das ist ein Stück weit auch menschliche Natur, denn die versuchen, vor sich selber zu rechtfertigen, dass sie geflohen sind, während die anderen die Hölle der Besatzung erlebt haben. Und dass es eine sehr schwierige Situation ist. Und auch Ruslan hat das gesagt. Also es gibt dieses Misstrauen untereinander. Es gibt eine ganz klare Trennung zwischen denjenigen, die die Besatzung erlebt haben, und denjenigen, die sie nicht erlebt haben. Und er sagte eben, das, was hier passiert ist, kann nur derjenige verstehen, der es erlebt hat.
Wie vielen Menschen passiert sowas oder sowas Ähnliches, was Ruslan passiert ist, nämlich dass sie angeklagt werden als Kollaborateure?
Also angeklagt aktuell laut ukrainischem Geheimdienst sind mehr als 4.400 Personen. Und Vorermittlungen werden aktuell sogar in mehr als 10.000 Fällen geführt.
Und wenn ich jetzt nochmal daran denke, was Ruslan da gesagt hat, dann frage ich mich, fällt es nicht eigentlich unter, ja, auch eine freie Meinungsäußerung? Im Prinzip, du hast eben gesagt, er hat gesagt, dass die russischen Soldaten ihn nicht schlecht behandelt haben und dass er Hilfsgüter bekommen hat. Ist das nicht einfach nur seine Erfahrung, die er da geschildert hat? Ist es überhaupt rechtens, jemanden dafür als Kollaborateur schon zu bestrafen?
Es ist schwierig. Die Ukraine ist ein Land, was sehr große Erfahrungen macht und sehr schlimme Erfahrungen macht mit der sogenannten hybriden Kriegsführung Russlands.
Mhm. Ganz kurz, hybride Kriegsführung, das sind Dinge wie Spionage, eben alles, was nicht mit Waffen stattfindet. Auch Desinformation gehört dazu, aber auch False Flag Operations, Angriffe auf die Infrastruktur, solche Sachen, ne?
Genau, alles, was nicht mit Waffen, Gewalt zu tun hat, Spionage, aber vor allem auch im Informationsraum. Das Streuen von Narrativen, das Streuen von angeblichen anderen Wahrheiten. Und das führt dazu, dass du am Ende des Tages, ich sag mal platt, nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Du hast das Gefühl, aber es könnte ja alles sein. Das, was diese Menschenrechtsorganisation behauptet, obwohl die mit Beweisen, mit Belegen arbeitet, ist nur eine Wahrheit und es gibt eben halt auch eine andere. Die Ukraine lebt damit seit Jahren und das führt eben dazu, dass doch Misstrauen gesät wird. Und wie gehst du also damit um, als demokratischer, als freier Staat, wenn die freie Meinungsäußerung, die freie Debatte allzu oft eben auch ausgenutzt wird, um Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Und da haben die keine Antwort drauf, wir auch nicht in Deutschland. Und es ist sehr schwierig, eine freie Meinungsäußerung tatsächlich beizubehalten, wenn das missbraucht wird. Und wenn wir jetzt uns genau anschauen, was Ruslan gesagt hat, dann sagt er, die Russen verhalten sich ausgezeichnet gegenüber der Ukraine. In einer Zeit, in der die in Bucha und bei Kiew Frauen vergewaltigen, Zivilisten abschlachten und das gesamte Land angreifen. Also man kann durchaus argumentieren, nein, das stimmt nicht, er verbreitet russische Propagandalügen. Und man kann genauso, wie du sagst, auch argumentieren, aber vielleicht ist das ja nur seine Erfahrung.
Also ist das der Grund, warum die Ukraine so rigoros vorgeht in dieser Gesetzgebung, aber auch dann in der Strafverfolgung?
Ja, und weil es natürlich auch die Forderung nach Gerechtigkeit gibt. Die Menschen sehnen sich danach, dass diese Verbrecher, die Kriegsverbrechen begangen haben, oder eben Kollaborateuren, die mitgemacht haben, dass die zur Verantwortung gezogen sind. Also das Bedürfnis nach Gerechtigkeit ist sehr, sehr groß. Aber die Frage ist eben, was ist denn dann tatsächlich wirklich gerecht? Und da konnte ich mit Ruslans Anwalt drüber sprechen, der, wie ich finde, da einen sehr nüchternen Blick auf die Sache hat. Also auch er wird häufig angefeindet, weil er mutmaßliche Kollaborateure vertritt, aber er sagt...
Я теж хочу, щоб була справедливість, але в даному випадку, я знову повторюю, ця справедливість повинна базуватися на законі.
Gerechtigkeit muss in allererster Linie erstmal rechtlich sein.
Якщо так, то чому ми відрізняємось від нашого північного сусіда?
Die brauchen einen fairen Prozess, weil sonst unterscheidet uns nicht so viel von dem Feind, gegen den wir uns eigentlich verteidigen.
Wie viele Leute sind denn eigentlich jetzt deswegen verurteilt? Sind jetzt die Gefängnisse voll mit Kollaborateuren in der Ukraine?
Uns wurden tatsächlich keine genauen Zahlen genannt, wie viele Menschen verurteilt wurden. Ich war in einem Gefängnis, in dem sitzen aktuell mehr als 270 verurteilte Kollaborateure ein. Viele Prozesse laufen noch und in diesem Gefängnis ist ungefähr Platz für 500 Menschen. Das ist die erste Haftanstalt dieser Art, speziell nur für verurteilte Kollaborateure. Mhm. Und ich muss dir erzählen, also ich fand das doch einen fast merkwürdigen Ort. Vielleicht bin ich da auch mit meinen eigenen Vorurteilen rangegangen, aber ich habe so einen so düsteren, kalten, feuchten Ort erwartet. Und dann ist es eine ehemalige Kaserne. Das bedeutet, die Gefangenen leben dort in Gemeinschaftsräumen. Und das ist wirklich ein Gefängnis nach höchsten Standarten. Das war ein sehr freundlicher, nahezu Umgang, den ich dort erlebt habe, was ich wirklich merkwürdig fand. Weil die Menschen, die da einsitzen, sind Leute, die beispielsweise Koordinaten durchgegeben haben an das russische Militär und so Raketenangriffe gesteuert haben. Das sind Leute, die haben bewusst für den russischen Geheimdienst FSB spioniert. Das sind wirklich Leute, die haben schwere, schwere Straftaten gemacht. Das sind Feinde der Ukraine. Überläufer. Oder Leute, die wirklich seit Jahren schon angeworben wurden vom russischen Geheimdienst. Und auch da sind wir wieder beim Stichwort hybride Kriegsführung. Mhm. Die Russen haben einen enormen Einfluss über Jahrzehnte auf die Ukraine und in weite Teile auch der ukrainischen Sicherheitsbehörden, der ukrainischen Politik. Wir erleben es immer wieder, dass Fälle von Spionen, Kollaborateuren, selbst in hohen Kreisen der ukrainischen Sicherheitsbehörden, Verwaltungen, Politik auffliegen. Wir haben dort Andriy Dniprov getroffen, das ist der Leiter dieses Gefängnisses für die Kollaborateure. Und der sagte uns, sie hätten dort einen Insassen, der hat in der Präsidialverwaltung gearbeitet.
Okay, Wahnsinn. Konntest du vor Ort mit Insassen sprechen, mit verurteilten Kollaborateuren, die zum Beispiel für Russland spioniert haben, denen Informationen gegeben haben?
Tatsächlich ja. Ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, Wladimir heißt der. Und der ist einer von diesen Leuten, die für den FSB gearbeitet haben, für die russischen
Geheimdienste.
Er sagte uns, er wurde bereits im Sommer 2021 angeworben, also 6 Monate vor Invasionsbeginn, als er auf dem Weg war in die damals sogenannten Volksrepubliken, also die damals besetzten Gebiete im Osten der Ukraine, wo er eigentlich herkommt. Dann ist er aber zum Studium absichtlich auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet gezogen und bei dieser Ausreise, Überreise in die besetzten Gebiete hat das Luhansker Ministerium mit ihm Kontakt aufgenommen und sie haben einen Vertrag unterschrieben und er sagte, dieses Ministerium da in Luhansk ist praktisch der FSB nur in anderer Uniform.
Ist diese Anwerbung durch den russischen Geheimdienst und diese Kollaboration, ist das ein Thema in der ganzen Ukraine?
Der russische Geheimdienst versucht das in der gesamten Ukraine zu tun und besonders natürlich in den besetzten Gebieten. Also wir haben immer weniger Möglichkeiten nachzuvollziehen, was passiert in diesen besetzten Gebieten, weil wir dort physisch nicht hinkommen. Und es war 2022 noch so, dass viele Menschen diese Gebiete verlassen haben und die haben geschildert, was dort passiert ist. Jetzt ist das immer schwieriger. Die allermeisten Menschen haben diese Region entweder verlassen, um ihr Leben zu schützen. Diejenigen, die da bleiben, haben häufig soziale Gründe. Also die haben dort ihr Hab und Gut. Die haben nicht genügend Geld zu gehen oder wollen auch einfach nicht, weil es ist ihre Heimat. Und dann werden sie systematisch aber unter Druck gesetzt. Beispiel, du musst, wenn du Lehrerin bist oder Schulleiterin, und in russisch besetztem Gebiet lebst, nach dem russischen Lehrplan unterrichten. Das gilt nach ukrainischem Antikollaborationsgesetz übrigens als Kollaboration. Und jetzt überleg dir mal, du bist, sagen wir mal, alleinerziehend, du hast 2 Kinder und du bist Lehrerin. Was machst du dann? Schmeißt du deinen Job?
Es ist natürlich super schwierig, moralisch zu entscheiden. Ne? Wenn ich Lehrerin bin für die Kinder, die dort sind, zu denen ich eine Bindung habe, die ich nicht alleine lassen will, bin ich dann eine Verräterin am eigenen Land oder vielleicht eine Verräterin an meinen Schülern? Das kaum moralisch zu beantworten. Das ist ganz schwierig.
Und dann gibt es andere Formen, nach denen Druck ausgeübt wird, beispielsweise auf Rentner. Deine Rente wird nur ausgezahlt, wenn du einen russischen Pass annimmst. Da wird systematisch Druck ausgeübt, systematisch eine Gesellschaft russifiziert, systematisch eine Zivilgesellschaft gebrochen und systematisch damit auch Besatzungsrecht gebrochen. Das ist alles illegal. Also es gibt tatsächlich sowas wie Besatzungsrecht.
Mhm.
Das sind die Genfer Konventionen und das ist die Haager Landkriegsordnung von 1917. Das beides ist geltendes Völkerrecht. Und wenn wir uns die Haager Landkriegsordnung einmal anschauen, dann sagt die ganz klar, ein Besatzer ist dazu verpflichtet, Vorkehrungen zu treffen, die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen. Es ist untersagt, die Bevölkerung eines besetzten Gebietes zu zwingen, der feindlichen Macht den Treueid zu leisten. Wenn wir uns diese beiden Rechtsordnungen anschauen, ich habe die durchgelesen und ich hatte das Gefühl, dass die russischen Truppen fast wie mit einer Checkliste durch die Ukraine pflügen und ein Recht nach dem anderen brechen.
Mhm.
Und auch das ist ein Grund dafür, dass die Ukraine wirklich sehr stark ringt. Wie gehen wir damit richtig um? Wir versuchen wirklich die internationalen Konventionen, internationales Recht zu achten. Aber wir haben es mit einem Feind zu tun, der genau das Gegenteil tut.
Die ukrainische Bevölkerung steht also unter enormem Druck, besonders in den Gebieten, die von Russland besetzt sind oder wie im Fall von Ruslan auch wieder befreit sind. Unsicherheit, wer auf welcher Seite steht, das ist ein großes Thema. Wie gehen die Menschen damit um, mit diesem Misstrauen?
Das merkt man vor allem heute ganz stark in den Frontregionen. Und da waren wir bei der 93. Brigade bei Pavlo. Der ist ein Kommandeur von einer Drohneneinheit und sitzt mit seinen Kameraden in einem Haus, praktisch vor dem Computer. Also du musst dir vorstellen, der hat x Bildschirme vor sich und macht praktisch Computerarbeit. Auf diesen Bildschirmen flackern die Live-Aufnahmen von Drohnenbildern, es bimmelt und piept und ständig hört man Funksprüche und er koordiniert dort seine Drohnenpiloten und praktisch den Drohnenkrieg.
Und worüber hast du mit ihm gesprochen?
Wir haben vor allem auch über dieses Misstrauen, über dieses, wie gehe ich damit um vor Ort, zu wissen, hier um mich herum gibt es vielleicht einige Leute, vielleicht sind die Agenten, vielleicht wollen die nicht, dass ich hier bin. Und das ist ganz schwierig. Er sagte dann, er versucht, sich von den Zivilisten tatsächlich fernzuhalten. Er verbiete seinen Jungs, mit Zivilisten zu sprechen und einfach nur Abstand zu halten, einfach für den Fall der Fälle. Er wolle denen gar nichts unterstellen, aber man weiß ja nie, sagt er. Und dann hat er erzählt, dass ein Freund von ihm erst vor kurzem in einem von diesen Frontorten war und er hat ein Päckchen bekommen von einem Zivilisten und hat es geöffnet und ihm wurde der Finger abgesprengt. Und das sind so Geschichten, die erzählen sich diese Soldaten sehr viel. Und man weiß auch nicht immer, ist es jetzt eine Urban Legend, aber ich höre das immer wieder. Vergiftetes Essen, Sprengstoff oder eben auch, dass Positionen verraten werden, häufig von Anwohnern.
Okay, also das heißt, die ukrainischen Soldaten fürchten sich vor den eigenen Landsleuten, vor den Ukrainern vor Ort.
Nein, das würde ich so nicht sagen. Es ist ein Kriegsgebiet. Das sagte Pavlo eben, wir sind hier in einem Kriegsgebiet und man weiß einfach nicht, wer ist wer. Und man muss auf Nummer sicher gehen. Und das macht er. Die allermeisten Menschen dort, auch im Osten der Ukraine, die ich getroffen habe, sind natürlich Ukrainer und unterstützen die ukrainische Armee mit allem, was sie haben. Und unterstützen diesen wirklich kräftezehrenden Verteidigungskampf. Aber ab und an, hier und da, gibt es einzelne Personen, die sind eben nicht so. Und die arbeiten für die Russen. Und diese wenigen Personen vergiften so eine ganze Gemeinschaft.
Was könnte denn eine Lösung sein für dieses vergiftete Klima? Ist dieses harte Durchgreifen von der Ukraine gegen Menschen, bei denen man vermutet, dass sie mit Russland zusammenarbeiten, der richtige Weg?
Es gibt Überlegungen tatsächlich und es gibt vor allem die Forderungen von ukrainischen Anwälten, Richtern, Rechtsexperten und Menschenrechtlern, das anzupassen, weil man, wie du eben sagst, der Meinung ist, das ist weder gerecht noch führt es zu einer möglichen Aussöhnung, zu echter Gerechtigkeit, sondern es wird uns spalten und wir stellen damit keine Gerechtigkeit her. Im Gegenteil, es ist, könnte sogar, so argumentieren einige, ein Anreiz sein für Menschen in den besetzten Gebieten, in diesen Gebieten zu bleiben, weil die Strafen, die sie für ihre Überlebensstrategie in der Ukraine bekommen würden, einfach viel zu hoch sind.
Und meinst du, es kann sich da in naher Zukunft was an dieser Gesetzgebung ändern in der Ukraine?
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil manche Dinge dauern zwar in der Ukraine, aber ich habe durchaus den Eindruck, dass die Zivilgesellschaft in der Lage ist, an den richtigen Stellen Druck auszuüben. Die Menschenrechtler, auch viele ukrainische Menschenrechtler, argumentieren, dass die Gesetzgebung dazu führt, dass es zum einen ungerecht ist, aber dass auch die Realität unter Besatzung in der Gesetzgebung nicht abgedeckt wird. Und das führt natürlich dazu, dass auch eine Gesellschaft zersetzt wird. Und das ist die Frage, wie gehen wir um mit Kollaboration? Wer ist ein Kollaborateur und wer nicht? Wem kann ich noch vertrauen? Ist ja ein unglaublicher Stress auch für eine Gesellschaft.
Rebecca, vielen Dank dir.
Danke dir, Victoria, dass ich wieder bei euch sein durfte.
Rebecca Barth und ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem ARD-Studio Kiew berichten weiterhin umfassend aus der Ukraine. Ihre Reportagen und Berichte sowie die neuesten Entwicklungen vor Ort, die findet ihr auf tagesschau.de. Autorin der heutigen FKM-Folge ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Laura Picerno, Jakob Böttner, Jacqueline Bretschek und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Und der heutige Tipp ist zur Abwechslung mal nicht zum Hören, sondern zum Sehen. Zwei Menschen, zwei Meinungen und ein Thema, das unser Land bewegt. Das gibt's bei OHA. Zwei Welten an einem Tisch von NDR Info. Da treffen gegensätzliche Perspektiven aufeinander. Zur Bundestagswahl gibt's vier große Themen, unter anderem die Zukunft der Bundeswehr und die Frage, brauchen wir wieder eine Wehrpflicht? Robert und Dietmar haben dazu ganz unterschiedliche Ansichten.
Ich sehe es halt schon, dass wir in einer Gesellschaft leben, die, ich mache mir jetzt ganz viele Feinde, sehr, sehr verweichlicht ist. Ich finde einfach, dass man die jungen Leute ruhig mal aus ihrer rosa Bubble rausholen könnte mit der Wehrpflicht.
Meine Alternative ist relativ einfach. Bezahlt die Leute vernünftig, holt euch Spezialisten. Wer heute schon zur Bundeswehr will, kann das. Freiwillig kann ich alles machen.
Aber es macht keiner.
Der eine sagt ja, der andere nein. Kontrovers, leidenschaftlich, direkt. Die ganze Diskussion gibt's jetzt auf YouTube auf dem Kanal von NDR Info. Schaut doch mal rein, den direkten Link findet ihr in den Shownotes dieser Folge.